Advent. Eine Zeit, wie ich finde, in der besonders stark die Sehnsucht stark wird, zum Ausdruck kommt oder Hoffnung neu geweckt wird. Gerade eben auch durch diese Lichter, die wir in dunkler Nacht in Häuserfenstern sehen, die wir vielleicht selber dort aufstellen und die auf einen warmen Empfang hinter den Türen dieser Häuser hoffen lassen. In diesen angezündeten Kerzen, finde ich, drückt sich ein Hoffen aus, ja, dass unser Zuhause auch ein sicherer Ort ist, wo wir gerne ankommen, wo Harmonie herrscht. Die Adventszeit hat so mit dieser Symbolik, dass diese Kerzen uns nach Hause leuchten und ja ein warmes Zuhause versprechen, hat in dieser Beziehung oft vielleicht wenig mit Warten auf Gott zu tun, hat oft direkt gesehen wenig mit dem Warten auf Gott zu tun. Und dabei meine ich gar nicht so sehr die Geschenke und den ganzen Trubel um den Konsum herum, sondern ich meine unsere Erwartungen, die wir in dieser Adventszeit auch besonders an die Familie haben. Vielleicht, weil Weihnachten ja ein besonderes Fest der Familie ist, weil durch den Sohn Gottes aus zwei Menschen eine Familie wurde und Gott dadurch auch ja Familie ganz besonders gewürdigt hat, indem er Teil einer menschlichen Familie wurde und dadurch das Leben als Familie durch uns nochmal besonders in den Mittelpunkt gerückt wird, sodass sie für uns eine besondere Bedeutung bekommt, unser Zuhause damit eine besondere Bedeutung bekommt. Und wir vielleicht deshalb in der Adventszeit auch besondere Erwartungen an die eigene Familie knüpfen. Mir geht das jedenfalls so. Uns als Pastorenfamilie geht das auch so. Jedes Jahr aufs Neue habe ich den Wunsch, diese Zeit möge eine besondere Zeit sein. Eine, die wir besonders gestalten können, erleben können, dass was Neues beginnt. Der Wunsch, das Zuhause möge eine ja spezielle Atmosphäre bieten, sodass unser Zuhause der Ort ist, nach dem wir uns sehnen. Zu dem wir nicht nur notdürftig kommen, weil man da eben seinen Platz hat, sondern dass das Zuhause wirklich was ist, wo man sich sehnt hinzukommen. Und dazu versuchen wir auf ganz vielfältige Art und Weise beizutragen, eben mit der Dekoration oder Bräuchen, wie besonderen Aufmerksamkeiten im Adventskalender, durch das Aufstellen der Krippe, die dann Woche für Woche wächst und immer mehr Personen beherbergt, einer Geschichte, die uns in dieser Zeit begleitet. Was uns, finde ich, in der Adventszeit auch begleitet, sind ja immer besondere Lieder im Radio. Also es gibt ja dann speziell für diese Zeit Popsongs, die extra für die Advents- und Weihnachtszeit geschrieben werden. Vielleicht fallen euch da auch so Titel ein. Noch haben wir die nicht gehört, aber ich bin mir sicher, in den nächsten Wochen werden wir sie hören. Einer fiel mir ganz besonders ein in dem Zusammenhang mit dem Thema Familie oder Zuhause. Driving Home for Christmas von Chris Rea. Vielleicht nicht jedermanns Musikgeschmack. Aber in der letzten Strophe heißt es Driving Home for Christmas. Get my feet on holy ground. Ich finde, da drückt sich diese Sehnsucht aus, die ich versucht habe eben zu beschreiben. Der Wunsch, dass zu Hause möge ein heiliger Ort sein. Ich möchte mit meinen Füßen einen heiligen Ort betreten, deshalb fahre ich nach Hause. So heißt ja diese Strophe. Der Wunsch, dass zu Hause möge ein heiliger Ort sein. Also ein besonderer Ort, ein geschützter Ort, an dem ich mich geborgen fühle. Advent, ankommen oder eben vielleicht Advent im Sinne von nach Hause kommen, ein Zuhause haben. Ich habe den Eindruck, dass es König David vor über 3000 Jahren ähnlich ging mit dem Thema Zuhause, Sicherheit fühlen, Geborgenheit fühlen. Als er sich nämlich in seinem Zuhause ganz sicher fühlte, in seinem Palast, nach all den Wirren des Krieges, bis er tatsächlich dann mal Frieden hatte und als König regieren konnte und so mal wahrnehmen konnte, ach, jetzt sitze ich hier in meinem Haus, in meinem Palast zu Hause, in Sicherheit, geborgen. Und dann spürt er plötzlich, da gibt's ja ein Ungleichgewicht. Da überkam ihn ein Unbehagen. Das hören wir aber am besten mal im Original. Aus dem zweiten Buch Samuel, Kapitel 7. König David wohnte in Frieden in seinem Palast. Der Herr hielt alle seine Feinde von ihm fern. Da sagte der König eines Tages zu dem Propheten Nathan: Ich wohne hier in meinem Palast aus Zedernholz und die Lade Gottes steht in einem Zelt. Ist das in Ordnung? Nathan bestärkte den König und sagte zu ihm: Mach dich nur ans Werk und führe aus, was du dir im Herzen vorgenommen hast. Der Herr wird dir beistehen. Aber in der folgenden Nacht erging das Wort des Herrn an Nathan und er sagte zu ihm: Geh zu meinem Diener David und richte ihm aus, so spricht der Herr: Du willst mir ein Haus bauen, in dem ich wohnen soll? David blickt über sich hinaus. Seine Geborgenheit reicht ihm nicht. Er hat den Eindruck, wenn ich schon so königlich wohne, dann darf es doch Gott nicht schlechter gehen. Der ist doch so viel größer und so viel höher als ich, als menschlicher König. Eine wirklich ehrenvolle Absicht, die auch der Mann Gottes, der Prophet Nathan, anerkennt und sagt: Mach das genauso, das ist goldrichtig. Das klingt ja auch logisch. Also eigentlich müsste man ja sogar sagen, das ist geradezu ein Muss, wenn du nicht gegenüber Gott respektlos sein willst. Umso überraschender, dass dieser Königswille von Gott eine Abfuhr bekommt. Gott spricht weiter. Vers 6. Seit ich die Israeliten aus Ägypten herausgeführt habe und in dieses Land gebracht habe, habe ich noch nie in einem Haus gewohnt. Bis heute bin ich stets mit einem Zelt als Wohnung umhergezogen. Und Vers 8. Darum sollst du meinem Diener David ausrichten, so spricht der Herr, der Herrscher der Welt: Ich habe dich von der Schafherde weggeholt. Ich habe dich von der Schafherde weggeholt und zum Herrscher über mein Volk Israel gemacht. Bei allem, was du unternommen hast, habe ich dir geholfen und habe alle deine Feinde vernichtet. Ich habe dich berühmt gemacht und du wirst zu den Großen der Erde gezählt. Meinem Volk Israel habe ich eine Heimat gegeben, ein Land, in dem es sicher leben kann und sich nicht mehr vor Unterdrückern fürchten muss wie früher und auch noch zu der Zeit, als ich Richter über mein Volk berief. Dir habe ich Ruhe verschafft und deine Feinde von dir ferngehalten. Soweit erstmal. Eine gute Absicht, eine ehrenvolle Absicht Davids, und sie bekommt eine Abfuhr von Gott. Vielleicht möchte Gott ausschließen, dass hinter dem nach außen gesehen frommen Wunsch nicht doch eine falsche Motivation steckt. Ein Motiv nämlich, dass er David als König bestärkt hätte, als Gott. Nach dem Motto: Seht her, ich bin nicht nur ein guter Feldherr, nicht nur ein guter Regierungschef, sondern ich kann auch gut mit Gott. Ich sorge auch gut für euren und meinen Gott. Schon so manch anderer König im Umfeld Israels hat ja versucht, dadurch die Krone und den Frieden zu sichern, Stabilität zu schaffen, Krone und Religion in eins zu führen. Denken wir nur an Ägypten, wo die Königsherrschaft und die Gottesverehrung in eins fiel. Der Tempel hätte David möglicherweise als noch erfolgreicher dastehen lassen. Es wäre sozusagen die Krönung seiner Bemühungen um sein Volk gewesen. Die Macht über das Volk und die Macht über die Religion in einer Hand. Aber dazu lässt Gott sich nicht benutzen. Gott stellt heraus: Dein Erfolg, lieber König David, geht ganz allein auf mein Konto. Erst durch mich bist du so weit gekommen. Nur durch Gott konnte David seine Feinde besiegen. Gott beansprucht die Ehre, dass das Volk Israel in Sicherheit lebt, einen Ort hat, eine Stätte, wo sie in Sicherheit wohnen können. Das beansprucht Gott für sich. Und deshalb bestimmt auch Gott, ob, wann und wie ein Tempel gebaut wird. Gott bleibt der Hausherr. Er lässt sich nicht vorschreiben, was er nötig hat. Auch wenn das vielleicht gar nicht Davids Absicht war. Gott etwas vorzuschreiben. Aber die Gefahr ist in diesem Zusammenhang anscheinend unheimlich groß, sodass Gott einen Riegel davor schieben muss. Ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst, in denen du meintest, jetzt müsste es doch so und so weitergehen. Das wäre doch bestimmt in Gottes Sinne. Ich weiß, wo es lang geht. Und dann kam es ganz anders. Ein Projekt, das du für Gott geplant hast, oder deine Mitarbeit in der Gemeinde, die du dir auf eine bestimmte Art und Weise vorgestellt hast. Und irgendwie ging es anders weiter. Vielleicht musste das so sein, dass bei all deinen guten Ideen, bei allem, was du angepackt hast und dir auch gelungen ist, Gott seinen Platz behielt, Gott seinen Platz behält, damit Gott den Kurs neu festlegen kann und nicht wir. Dass du dich auf Gottes Zeitplan einstellst und nicht umgekehrt Gott sich auf unseren Zeitplan einstellen muss, vielleicht auf unsere Ziele als Gemeinde und dann nur noch Ja zu sagen muss. Ich glaube, bei allem Vorausplanen für die Zukunft für unsere Gemeinde gilt also, dass wir Gott das letzte Wort überlassen. Vielleicht sind unsere Ziele tatsächlich ehrenhaft, die wir für unsere Gemeinde formuliert haben oder vielleicht noch finden werden. Und von außen gesehen würde man sagen, ja, das ist genau das Richtige, das, was jetzt dran ist. Aber erlauben wir es Gott eigentlich noch, uns dann zu hinterfragen, unsere Motive in Frage zu stellen? Wenn man das mal nimmt, was Gott hier zu David sagt, könnte man das ja so formulieren. Geht es dir am Ende nicht auch ein bisschen darum, dir selbst ein Denkmal zu setzen? Darf uns Gott so fragen, bei unserem Engagement in der Gemeinde, dafür das, was wir für ihn tun? Darf Gott unsere Ziele, unsere Motivation so in Frage stellen und ja mal fragen, geht es dir um dich persönlich oder geht es dir wirklich um mich? Worauf kommt es dir an? Und ich glaube, das ist eine Spannung, die müssen wir aushalten. In dieser Spannung müssen wir uns stellen, uns trauen, genau zu überprüfen, was wir uns vornehmen und keinen Weg für vornherein als selbstverständlich zu finden. Das bedeutet jetzt für mich aber nicht, wir können gar nichts mehr machen. Oder am besten legen wir die Hände in den Schoß und Gott wird schon. Nein, genau das hat David ja auch nicht gemacht. Hätte David seine Absicht nicht kundgetan, hätte Gott auch nicht reagieren können. Ich finde hier an dieser Stelle in der Bibel ein Prinzip, das, glaube ich, auch oft im Leben gilt, das modern so genannt wird, Trial and Error, Versuch und Irrtum. Wir wagen einen Versuch und wir riskieren auch, uns zu irren. Und glauben aber, dass wir auf diesem Weg Schritte vorwärts kommen. Dass wir mit diesem Versuch und Irrtum den Weg herausfinden, was der Wille Gottes ist. Das können wir eben vorher nicht zweifelsfrei festlegen. Nicht zweifelsfrei erkennen. Ein noch so frommes Modell, eine noch so geistliche Absicht muss immer wieder von Gott beurteilt, bewertet werden. Dafür müssen wir offen bleiben. Das kann erschrecken, nach dem Motto, tja, wie kann ich denn dann wissen, was richtig ist? Für mich ist es eher eine Befreiung. Ich finde, das befreit. Denn dann muss ich nicht mehr vorher so verbissen danach suchen, ob ich den klaren Willen Gottes schon erkannt habe. Sondern ich darf stattdessen meinen Wunsch äußern, was ich gerade an geistlichem Gespür habe, was ich denke, was dran ist, was ich gerne für Gott tun würde, wo ich denke, wo es mit der Gemeinde hingehen soll. Und das kann ich äußern ohne Gesichtsverlust. Ohne Gesichtsverlust kann ich darauf warten, was daraus wird. David hat auch nicht sein Gesicht verloren, obwohl Gott erstmal Davids Pläne durchkreuzt. Im Gegenteil, Gott bestätigt ihn umso mehr und zeigt ihm, wie sehr er auf seiner Seite steht. Wir hören weiter. Und nun kündige ich der Herr dir an, dass ich dir ein Haus bauen werde, nicht du mir. Wenn deine Zeit abgelaufen ist und du stirbst, werde ich dafür sorgen, dass einer deiner Söhne dir auf dem Königsthron folgt. Der wird dann ein Haus für mich bauen und ich werde seine Herrschaft und die seiner Nachkommen für alle Zeiten fest begründen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. David darf die großen Ziele, die er hat, mit großem Gottvertrauen aus der Hand geben. Und damit rechnen, dass sie auch noch verwirklicht werden, wenn er selbst keinen Einfluss mehr hat. Hier in diesen Versen kommt die eigentliche Botschaft, die in dieser Verheißung von Nathan steckt, zum Tragen. Auch wenn Gott Davids Pläne durchkreuzt, findet der des Königs letzter Wille doch noch einen Widerhall in Gottes Verheißung. Gott braucht kein Haus. Gott braucht kein Haus. Aber Gott weiß, wie sehr wir ein Haus brauchen. Oder was wir damit verbinden, nämlich wie sehr wir Sicherheit brauchen. Was wir für ein Bedürfnis nach Orientierung, nach einem Ort haben, der verlässlich ist. Und deshalb sagt er, ich werde dir ein Haus bauen. So spricht er zu David. Du kannst sicher sein, dass ich dir treu bin. Ich brauche keinen Ort in der Welt. Ich kann zur Not auch in der Wüste leben. Übertragen auf uns in der Adventszeit. Ich verschaffe mir schon Platz in dem Durcheinander deines Alltags. Du brauchst dich nicht darum zu bemühen, dass ich irgendwie darin vorkomme. Ich bin schon da. Ich werde dir ein Haus bauen. Ich bin schon da. Aber ich will dafür sorgen, dass du zur Ruhe kommst. Ich gebe dir einen Ort. Gott braucht kein Haus. Gott braucht kein Ritual. Gott braucht keine feste Zeit. Aber wir brauchen einen Ort. Ein Haus, an dem wir geborgen sind. Eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, auf die wir uns verlassen können, in der wir unseren Platz haben, unseren Platz gefunden haben, worin wir Gottes Nähe spüren. Ja, und wir brauchen auch Rituale, also gute Gewohnheiten, die sich wiederholen, damit wir Gottes Nähe spüren, damit wir uns Gottes Gegenwart vergewissern können. Trotzdem bleiben diese Formen und auch die Gemeinschaft, wie wir sie leben, etwas, das nicht in hellstem Licht erstrahlt. Es ist vielleicht eher so wie mit diesem Teelicht, ein kleines, bescheidenes Licht. Es ist nicht ein Licht, das alles überstrahlt in den hellsten Farben, was für alle unübersehbar ist. Nein, Gott macht mit seiner Bescheidenheit ernst, wenn er sagt, ich brauche kein Haus, mir reicht ein Zelt. Denn neben der ja ganz naheliegenden Deutung auf König Salomo als Davids Nachfolger, der dann seinen Thron besteigt und dann diesen Tempel baut, neben dieser Deutung auf dieser Verheißung, sieht das Neue Testament und sehen ja auch wir als Christen diese Verheißung einmalig in Jesus Christus, in der Geburt von Jesus von Nazareth erfüllt. Also Gott kommt tatsächlich in aller Bescheidenheit in diese Welt. Gott bekommt tatsächlich einen Ort in dieser Welt, aber ganz anders als erwartet. Nicht mit einem herrlichen, überragenden, leuchtenden Tempel, sondern in einer unscheinbaren Hütte, in einem unbedeutenden Dorf, lässt Gott sich finden. Leicht zu übersehen und ohne große Worte wird Gott greifbar in einem kleinen Kind. Ein Kind, das keine Herrschaft ausstrahlt, das keine Macht und keinen Einfluss hat. Ja, Gott kann sich bescheiden und beschränken. Und damit kommt zum Ausdruck, dass Gott sagt, nicht erst, wenn es herrlich und für alle sichtbar ist, sondern ich war schon immer bei euch und ich werde immer weiterhin bei euch sein. Dazu brauche ich keinen Tempel, keine überprüfbaren oder belastbaren Erfolge. Halten wir das eigentlich aus? In unserer Leistungsgesellschaft einen solch bescheidenen Gott, der sich beschränken kann? In unserem ständigen Konkurrenzkampf, in dem es darum geht, auch unsere eigenen Vorteile herauszukehren, ja, eine gute Position zu bekommen, unseren Platz zu behaupten oder vielleicht auch als Gemeinde eine gute Resonanz zu bekommen. Ja, von außen vielleicht so ein bisschen das Zeugnis ausgestellt zu bekommen. Ihr setzt eure Ressourcen effektiv ein. ihr wisst es, wie man Kompetenzen richtig bündelt. Von Gott können wir es lernen, was es bedeutet, als Gemeinde ein Ort zu sein, an dem Menschen Gott begegnen. Wir können von Gott lernen, uns souverän zu bescheiden. Souverän bescheiden zu sein. Gemeinde soll ein Ort sein, an dem Menschen Gott, dem erhabenen Gott, dem erhobenen und herrlichen Gott begegnen. Ja. Es geht darum, dass Menschen Gott begegnen und nicht nur in einen Verein von Gleichgesinnten betreten. Das ist richtig. Denn Jesus hat die Gemeinde als den weiteren Ort ausgewählt, wo Gott einen Platz in dieser Welt hat, nach oder neben der Krippe. Aber das heißt für mich, wir bringen genau diesen bescheidenen Gott zur Sprache. Den Gott, der es nicht nötig hat, sich selbst darzustellen. Den Gott, der es nicht nötig hat, seine Größe zu demonstrieren. Den Gott, der es nicht nötig hat, seine Macht zu beweisen. Driving home for Christmas, get my feet on holy ground. Ich möchte nach Hause kommen, um meine Füße auf heiligen Boden zu setzen. Von diesem Ausgangsbild her gedacht, möchte ich so formulieren. Es geht nicht darum, was wir für Gott tun, was wir vor Gott, vor dieser Welt zum Leuchten bringen, was wir also vorzuweisen haben. Sei es jetzt das gelungene Familienleben, dass ich sagen kann, schaut her, nämlich das ist oft ja dann nicht so. Das wäre dann vielleicht mehr gewollt. Und auch nicht die erfolgreiche Gemeindearbeit. Sondern es geht darum, eine souveräne, bescheidene Atmosphäre spürbar werden zu lassen. Eine Atmosphäre, in der Menschen, die kommen, merken, die sind nicht unterwürfig, sondern sie sind souverän bescheiden. Und das heißt für mich, durch Jesus finde ich in der Gemeinde ein Zuhause oder einen heiligen Platz, an dem Menschen sich entlastet fühlen, anstatt immer neuen Forderungen ausgesetzt zu sein. In der Gemeinde darf ich auch einen Schritt zurücktreten, ohne Angst haben zu müssen, gegen die anderen zu verlieren. In der Gemeinde zählt das Heute, das Jetzt, die Begegnung und nicht das Projekt von morgen. In der Gemeinde von Jesus lasse ich mich ein auf Gottes flüchtige Gegenwart, die ich nicht dingfest machen kann, die ich nicht festhalten kann, sondern die ich immer wieder neu nur als Geschenk empfangen kann. Und in der Gemeinde von Jesus gilt kein Wenn, dann. Kein, wenn ich Gott dieses kleine Stück entgegenkomme, dann wird er den großen Durchbruch schenken. Nein, in der Gemeinde rechne ich nicht mit meinen Möglichkeiten, sondern ich verlasse mich ganz und gar auf Gottes Verheißung. Die lautet, ich will dir ein Haus bauen. Ich will dir Sicherheit geben. Und die findest du im Sohn Davids, im Sohn Gottes, der von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Keiner kommt zum Vater nach Hause, außer durch mich. Ich will ihm Vater und er soll mir Sohn sein. Meine Gnade soll nicht von ihm weichen. Und wenn du in ihm zu Hause bist, dann gilt das, was ihm gilt, auch dir. Meine Gnade soll nicht von dir weichen. Amen.